glauben.
Ja, schön, dass Sie sich's anhören und schön, dass wir schon so viele sind. Erzählen Sie es gerne weiter, machen Sie Reklame. Noch mehr Hörer können wir auch vertragen. Ich bin Martin Wissmann von der Rundfunkarbeit des Bistums Münster. Ja, was machen wir heute, haben wir uns gefragt. Wir könnten doch mal mit einem Sportler reden. Genau, Sportler. Ja, da haben wir einen, der war schon als Jugendlicher Tischtennisspieler. Später hat er dann Fußball gelernt, hat in der zweiten Mannschaft in Finnum gespielt, hat in Senden eine ganze Reihe von Mannschaften trainiert. Heute ist er immer noch oft am Fußballplatz zu sehen, sagen wir eher am Stadionrand, wenn eine ganz bestimmte Mannschaft spielt.
Sie dürfen diesen wunderbaren Namen Borussia Dortmund ruhig aussprechen. Ja.
Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen als Schalker. Immerhin sind wir gerade die Nummer 1 im Pott, aber lassen wir das. Nein, er ist einer, der geboxt hat, der Marathon läuft, der Crossfit macht, um fit zu bleiben. Denn Sport ist sowas wie sein Lebenselixier. Sport macht ihm den Kopf frei, sagt er. Manche haben ihn bestimmt schon an der Stimme erkannt. Es ist Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld, über den ich hier spreche. Unser stellvertretender Generalvikar, der mit dem Jahreswechsel zurückgeht in eine Kirchengemeinde im Kreis Steinfurt. Und noch etwas ist ein Anlass für Anknüpfungspunkte im Gespräch gleich, nämlich das Engagement, das Pfarrer Reidegeld zeigt. Er hat sich schon seit vielen Jahren eingesetzt für Kinder, die zur Prostitution gezwungen worden sind in Ostasien, hat das Netzwerk roterkeil.net mitgegründet und dort dafür gesorgt, dass eben Kinderrechte und Kindeswohl stärker umgesetzt werden. Und seit 2014 ist er auch für Flüchtlinge im Nordirak aktiv, hat sich dort mehrfach umgesehen, hat die Opfer des sogenannten Islamischen Staats gesehen, hat auch jetzt gesehen, was die türkische Armee und ihre Verbündeten dort anrichten und engagiert sich dafür, damit Flüchtlinge in Not einen Hoffnungsschimmer sehen. All das bietet Anknüpfungspunkte für das Gespräch, das meine liebe Kollegin Ann-Christine Ladermann mit Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld geführt hat.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Ihren Namen konnte man in den vergangenen Wochen ja schon an verschiedenen Stellen lesen. Dafür gab es vor allem zwei Anlässe. Im September waren Sie mit der Aktion Hoffnungsschimmer in Syrien, im Nordostsyrien, haben dort ein Flüchtlingslager besucht und vermutlich eine sehr intensive Zeit verbracht. Das andere ist noch gar nicht so lange her. Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Sie das bischöfliche Generalvikariat verlassen und leitender Pfarrer in St. Nikomedes in Steinfurt werden. Hängen diese beiden Anlässe miteinander zusammen?
Ja, nicht nur der Aufenthalt in Syrien, sondern insgesamt die Arbeit für Aktion Hoffnungsschimmer und die Besuche in den Gebieten. Vor eineinhalb Jahren bin ich ja schon im Schengal-Gebirge gewesen, auch einer Krisenregion. Und diese beiden Besuche, aber insgesamt auch die Konfrontation mit dem Leiter, das sind existenzielle Situationen und Grenzerfahrungen, wecken in mir dann auch Fragen, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen, was ist mir wirklich wichtig, wofür brenne ich, und von daher gibt es schon einen Zusammenhang zwischen diesen Besuchen dort und der Bitte an den Bischof, doch wieder auch in die Seelsorge zurückgehen zu dürfen.
Genau, Sie waren ja nicht zum ersten Mal in Syrien oder in Krisenregionen, sondern schon mehrfach, um dort auch geflüchteten Menschen zu begegnen, direkt mitzuhelfen. Viele unserer Hörerinnen und Hörer, also ich schließe mich da ein, werden gar keine Vorstellung haben, was es alles an Vorbereitung für eine solche Reise bedarf. Vieles ist ja bis zum Schluss noch ungewiss. Vielleicht können Sie einfach mal schildern, was ist da besonders wichtig? Worauf kommt es in der Vorbereitung an?
Also das, was man vorbereiten kann, ist, dass man mit den Projektpartnern vor Ort die Sicherheitslage bespricht. Das ist so eine Erfahrung, die kann man auch kaum noch transportieren. Man kann das im Fernsehen sich anschauen, man kann Berichte darüber lesen, aber die Situation, dorthin zu kommen und zu spüren, ja, es gibt keine Sicherheit. Das heißt, ein Menschenleben zählt in dieser Region eigentlich nichts. Man kann die Sicherheitslage einschätzen, man kann versuchen, möglichst sichere Wege zu finden, um zum Beispiel wie vor anderthalb Jahren von Bagdad aus mit neun Stunden mit dem Auto durch den Irak zu fahren. Aber man muss mit der Möglichkeit rechnen, dass es einen Bombenanschlag gibt, dass es einen Luftangriff gibt. Das muss ich sagen, bei meinem Besuch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, das trifft einen dann wie ein Schlag. Also das ist dann der Part, auf den man sich nur begrenzt vorbereiten kann. Dann gibt es natürlich jede Menge bürokratische Hürden zu überwinden. Das heißt, entsprechende Visa zu bekommen ist nicht immer leicht. weil nicht jede Regierung sieht es gerne, wenn man als Europäer dort einreist. Und das gilt zum Teil für den Irak, das gilt noch mehr für Syrien. Da muss man manchmal dann auch Schleich- und Umwege finden. Mhm. Das ist ein großer Teil der Vorbereitung. Und man muss natürlich mit festen Plänen dorthin fahren. Das heißt, man fährt da ja nicht als Touristin, um sich Sachen anzuschauen, sondern um auch Wirkung zu erzielen mit dem, was man macht. Und von daher muss man das Programm zusammenstellen. Welche Projekte will man sich anschauen? Projekte, die schon durchgeführt worden sind. Mit wem kann man ins Gespräch kommen, um neue Ideen zu sammeln?
Mhm. Sie sind ja, glaube ich, auch oft in geheimer Mission sozusagen unterwegs. Ist das für Sie als Priester dann noch mal gefährlicher, dorthin zu reisen, als für andere Menschen?
Ja, als Priester ist man da schon für bestimmte Gruppen bevorzugtes Ziel. Das heißt, es ist auch klug, nicht in jedem Bereich wirklich auch als Priester sofort erkennbar zu sein. Mhm. In der letzten Woche ist noch auf einer Strecke, wo wir auch im September noch unterwegs waren, ein Priester von einer IS-Schläferzelle erschossen worden. Das heißt, das ist nochmal ein erhöhtes Risiko. Aber das ist mir auch wichtig zu sagen, ich lebe da vielleicht 12 oder 14 Tage mit diesem Risiko. Die Priester dort und die Menschen insgesamt natürlich leben tagtäglich mit diesem Risiko und das ist gar kein Vergleich.
Und trotzdem, wenn man sowas hört im Nachhinein, wird einem wahrscheinlich schon ein bisschen anders, wenn man denkt, da bin ich gerade hergefahren oder vor kurzem. Ne?
Ja, einmal das, aber für mich noch mehr der Aspekt, jetzt mit dem völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei auf dieses Gebiet, wo wir genau gewesen sind. Ich kenne die Menschen, die vertrieben worden sind. Ich kenne zum Teil Sanitäter, die bei den Einsätzen ums Leben gekommen sind. Ich kenne die Leibwachen, die dort waren und die jetzt in den militärischen Konflikt involviert sind. Und dann kommt einem einmal dieser Krieg ganz viel näher, aber auch die eigene Empörung und Verzweiflung über das Unrecht, was da geschieht.
Mhm. Deswegen sind Sie mit der Aktion Hoffnungsschimmer eben aktiv, engagieren sich dafür. Den Verein haben Sie vor, ich glaube, 5 Jahren ungefähr mitbegründet.
Genau.
Er hilft Flüchtlingen, insbesondere Jesiden im Nordirak und in Syrien. Und ich glaube, zuletzt konnten sogar 50.000 Euro wirklich auch zur Versorgung der Flüchtlinge bereitgestellt werden. Das ist natürlich schon eine tolle Summe, womit einiges auch bewirkt werden können. Sie haben sich dann jetzt im September selbst ein Bild vor Ort gemacht, haben ja, ein Medikamentenlager, ein zerstörtes Kinderkrankenhaus besucht, waren auf einem Soldatenfriedhof und sind in einer Einrichtung auch Frauen und Kindern begegnet, die lange in der Gefangenschaft des sogenannten IS waren. Sie bringen wahrscheinlich unheimlich viele Bilder, Eindrücke, Situationen mit zurück. Vielleicht schildern Sie einfach mal ein, zwei. Was hat Sie besonders erschüttert, vielleicht auch beeindruckt vor Ort?
Also was mich immer wieder tief erschüttert, ist zu sehen, was dieser Krieg und was dieser islamistische Terror für einzelne Menschen bedeutet. Sie haben eben von diesem Projekt gesprochen, in dem Frauen und Kinder, die in IS-Gefangenschaft waren, untergebracht sind und betreut werden. Wenn dann ein Arzt, den ich jetzt seit mehreren Jahren schon kenne, mir fast unter Tränen erzählt, wie ein 11-jähriges Mädchen, das in der Gefangenschaft war, durch Vergewaltigung schwanger geworden ist und ihm unter den Händen weggestorben ist, ja, das macht einen einfach fassungslos. Oder auch zu erleben, dass Eltern dann nach längerer Zeit erfahren, dass ihr Kind, das von IS-Familien entführt worden ist, lebt, aber es kann nicht zu ihnen zurückkommen, weil die türkische Regierung diesem Kind und den IS-Familien eine neue Identität gegeben hat, dann ist das ein Ausmaß an Verzweiflung. Das kann man sich eben einfach nicht vorstellen. Und das begleitet mich auch Wochen nach dem Besuch in den Träumen und in den Gedanken. Ja, dieses Ausmaß an Leid übersteigt einfach das Vorstellungsvermögen und auch das, was man begreifen möchte.
Ich glaube, viele Menschen haben Ihnen dann ja auch vor Ort die Frage gestellt, warum bleiben wir mit unserem Leid alleine? Was antworten Sie denen denn dann?
Einmal dient unser Besuch der ganz konkreten humanitären Hilfe, aber will eben eine Antwort auch auf diese Frage sein. Also eben zu sagen, ihr seid nicht allein, ihr seid nicht vergessen. Es gibt Menschen in Europa, die sich an eure Seite stellen, für die es wichtig ist, dass ihr euch eine neue Zukunft aufbauen könnt. Aber das ist in der Tat nur ein Hoffnungsschimmer. Wer wirklich Licht in dieses Dunkel bringen könnte, wäre die internationale, die europäische und die deutsche Politik. Und das bleibt diese Politik eben schuldig. Es ist für mich unbegreiflich, wie eigentlich in unserer Zeit militärische Mittel wieder zum allgemeinen und akzeptierten Instrument der Politik werden konnten. Wie ein NATO-Partner einen völkerrechtswidrigen Angriff auf Nordsyrien beginnen kann und durchführen kann. Und zwar nicht nur alleine, sondern mit dschihadistischen Truppen, denen Al-Nusra-Kämpfer, ehemalige IS-Kämpfer angehören, die dort die gleichen Gräuelverbrechen und Menschenrechtsverletzungen begehen, wie sie das auch schon vorher zum Beispiel im Shingal-Gebirge getan haben. Und humanitäre Hilfe ist das eine, aber auch diesen Menschen dort in Nordsyrien, im Shingal-Gebirge, im Kriegsgebiet, wirklich eine Stimme zu geben. Die Empörung darüber, was da passiert, darf eben nicht aufhören. Und deshalb betrachte ich es auch als meine Aufgabe, mit politischen Vertretern des Bundestages, der Bundesregierung ins Gespräch zu kommen und denen wirklich vor Augen zu führen, dass dieses Wort von der Realpolitik einfach nicht mehr zieht. Denn die einzige Realität, die sich da abbildet, ist, dass wirtschaftliche Interessen vor Menschenrechten gehen. Das heißt, war der Export an Waffen in die Türkei höher als in diesem Jahr. Das passt einfach nicht zu dem, was die Politik dann in Richtung der Türkei mit Worten bekennt. Die Bundesregierung ist es unter anderem gewesen, die bei der UN verhindert hat, dass untersucht wird, ob die Türkei Phosphorbomben eingesetzt hat. Und da eben auch, ja, aufzustehen und auch die Stimme zu erheben, ist etwas, was ich genauso als Auftrag von den Menschen dort mitnehme, denn sonst könnte ich auch nicht guten Gewissens dahin wieder zurückkehren.
Und da ist man dann auch so beim Thema Hoffnung vermitteln, was Sie gerade sagten. Hoffnungsschimmer heißt ja auch die Aktion. Kann man denn also vor Ort zwischen all diesem Leid überhaupt mal Hoffnungsschimmer entdecken? Oder vielleicht noch mal krasser gefragt, ich habe mich gefragt, ob es bei so einer Reise überhaupt auch mal was zu lachen gibt. Weil so vom Naturell sind Sie eigentlich ja ein sehr fröhlicher Mensch. Ja. Aber das kann man sich einfach schwer vorstellen.
Ja, weil die Menschen dort einfach wunderbar sind. Einmal der Arzt, mit dem ich unterwegs war, ein Arzt aus Wiesbaden. Eine wirklich interessante Kombo. Dieser Arzt ist bekennender Anarchist. Und ich als katholischer Priester, wir haben uns immer nur Don Camillo und Pepone genannt, wenn wir da aufgetreten sind. Und aber auch einfach ja, wunderbare Menschen kennenzulernen, wie zum Beispiel den Arzt Sherwan Berry, mit dem wir auch viel gelacht haben, wunderbare Gespräche geführt haben. Oder auch eine Krankenschwester, die dort seit 4 Jahren im Camp Al-Hol tätig ist, die teilweise erlebt hat, dort sind islamistische Frauen untergebracht, teilweise Frauen von IS-Kämpfern, dass sie diesen Menschen hilft unter schwierigsten Bedingungen, weil viel zu wenig europäische und westliche Hilfe in dieses Gebiet kommt, auch wieder aus politischen Gründen. Die erlebt, dass sie mit Messern angegriffen worden ist von diesen Frauen, die diese Ideologie des Hasses so tief eingepflanzt worden ist, die ihre Krankenstation mit Steinen beschmissen haben, obwohl sie ihnen nur hilft. Und die dann trotzdem sagt, ich als moderne, aufgeklärte Frau, ich werde trotzdem nicht aufhören, hier meinen Dienst zu tun. Und ich hoffe einfach, dass wenn diese so verbohrten und von der Ideologie so verbogenen Frauen eine andere Frau und ein anderes Frauenbild erleben und auch meine Zuwendung trotz ihren Hasses, vielleicht kann ich dann doch ein paar dieser Frauen von diesem Weg abbringen.
Und solche Menschen motivieren wahrscheinlich, weiterzumachen und sich weiter einzusetzen.
Ja, absolut. Und häufig sind das eben keine Christen, auch da bin ich wunderbaren Menschen begegnet, aber die bringen mir nochmal nahe, was eigentlich der Kern des Christseins ist.
Ja, und Ähnliches, also solche Menschen motivieren wahrscheinlich auch für ihr anderes Engagement im Kampf gegen Kinderprostitution, Kindesmissbrauch. Gab es damals einen besonderen Anlass, eine besondere Situation, was sie dazu veranlasst hat, sich dafür einzusetzen?
Ja, das ist so auch meine Lebensauffassung geworden. Gott legt einem Aufgaben auf den Weg und man muss eigentlich die Demut haben, nur sich zu beugen und sie aufzugreifen. Und dann mangelt es an solchen Aufgaben nicht. Ich war damals sehr krank nach der Priesterweihe und so als letztes Mittel, weil irgendwie nichts mehr griff, habe ich eine Ayurveda-Kur in Sri Lanka gemacht, mich dort von den Ärzten behandeln lassen. Und dort bin ich eben auf das Phänomen der Kinderprostitution, auf dieses Verbrechen aufmerksam geworden. In Sri Lanka, Kinder ab dem Alter von 4 bis 5 Jahren werden dort angeboten und dann bin ich sofort in Kontakt gekommen mit den Salesianern Don Boscos, die ich aus der Zeit meines Studiums schon kannte. Und dann begann es eigentlich damit, dass wir in meiner damaligen ersten Kaplanstelle in Olfen eine Gruppe gegründet haben, um dieses Zentrum der Salesianer Don Boscos zu unterstützen. Und ja, daraus ist dann mit der Zeit ein ganzes Netzwerk gewachsen. Aber auch da war es eben ein Salesianer-Pater, den ich kennengelernt habe, der wirklich mit seinem ganzen Herzblut und auch unter Inkaufnahme ja, großer Risiken für diese Kinder und Jugendlichen eingetreten ist.
Das ist sicherlich auch nochmal was anderes, wenn man das mit eigenen Augen sieht und sich dann engagiert. Jetzt hat natürlich nicht jeder die Möglichkeit, nach Syrien, in den Irak oder sonst wo hinzureisen, in Krisenregionen, um vor Ort mit anzupacken. Mhm. Was können wir auch von hier aus tun? Also was muss passieren?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, einmal auch immer wieder auf die politisch Verantwortlichen zuzugehen. Also eben nicht zu sagen, das ist weit weg, das ist nicht meine Sache oder noch schlimmer, da kann ich sowieso nichts tun, sondern die erste Pflicht ist immer, sich zu informieren und dann auch darauf hinzudrängen, dass Politiker eine andere Politik machen, denn die hören sehr wohl darauf, was für Rückmeldungen sie bekommen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, eben auch nicht nur die Aktion Hoffnungsschimmer oder Roter Keil zu unterstützen, sondern auch die großen Hilfswerke, die dort insgesamt in den Kriegsregionen gute Arbeit machen. Und dann finde ich es wichtig, auch im Nahfeld eigentlich das zu leben, was die Menschen dort vor Ort, die Helfer, leben. Wir haben auch hier viele Geflüchtete. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Pfarrer der Gemeinde arabischer Christen spreche, dann sagt er, unsere Familien möchten so gerne Kontakt zu deutschen Familien haben, aber kommen nicht in Kontakt. Hm. Und der Schritt ist gar nicht so weit. Samstagsabends oder samstagsnachmittags ist dann die Messe, auch mal als deutscher Christ dorthin zu gehen, die Begegnung zu suchen. Und diese Brücken zu schlagen, das kann ich immer nur sagen, bereichert einen selbst dann auch in ungeheurer Weise, wenn man in diesen Kulturen die Gastfreundschaft kennengelernt, auch nochmal anderes Verständnis von Verbundenheit untereinander. Wenn wir da abends sitzen in Syrien oder im Irak, da bleibt das Handy auch 4 Stunden lang unangefasst, weil man so intensive Gemeinschaftserfahrungen auch macht.
Ja, dass das bereichert, das merkt man Ihnen auch an. Sie sind ja eigentlich ein gutes Beispiel für. Aber das verändert einen natürlich auch. Das haben Sie selbst auch gesagt, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Sie haben für sich den Schluss daraus gezogen, stärker in der Seelsorge wieder arbeiten zu wollen. Was heißt das für Sie ganz konkret?
Also das heißt erstmal nicht, dass mir die Arbeit im Generalvikariat keinen Spaß gemacht hat. Vor allen Dingen, dass die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen war wirklich auch etwas Wunderbares. Aber wenn ich dann eben dort Familien besucht habe, wenn ich deren Not angehört habe auch und ja auch versucht habe, ein bisschen Hoffnung zu stiften mit ganz praktischer Hilfe, aber eben auch mit der Bereitschaft, diese Not nach Deutschland zu tragen, dann habe ich einfach gemerkt, da wo ich diese Nähe der Menschen habe, wo ich da sie begleiten kann in ihrer Not und in ihrer Hoffnung, da bin ich eigentlich zu Hause. Und das war so eine Motivation, eben dann auch zu sagen, ja, ich möchte nochmal wieder den Schritt eigentlich nach Hause zurückgehen in die Seelsorge. Denn dafür bin ich ja eigentlich auch Priester geworden.
Ja, und wenn wir jetzt auf Steinfurt gucken, das heißt, worauf freuen Sie sich ganz besonders?
Ja, das hört sich vielleicht banal an, aber wieder ganz normal mit den Menschen zu leben, also ihnen zu begegnen im Einkaufszentrum, am Fußballplatz, auf der Straße, weil ich glaube, nur aus diesen Begegnungen heraus kann auch die Seelsorge wachsen. Es geht eben nicht darum zu sagen, ich habe jetzt die Idee eines Programms der Seelsorge oder ich weiß, was für die Menschen hier vor Ort dann wichtig ist, sondern das erfahre ich eben aus diesen Begegnungen auch. Mhm. Und das füllt mein Beten für Menschen, die in Not sind, aber es zeigt mir dann auch, was brauchen die Menschen eigentlich vor Ort.
Das heißt, demnächst trifft man sie in Steinfurt an der Käsetheke, dann kommen sie mit den Leuten links und rechts ins Gespräch.
Genau, so. Als Laktoseallergiker nicht unbedingt an der Käsetheke, aber an der Fleischtheke vielleicht. Ja.
Oder auf dem Fußballplatz, denn das ist ja auch kein Geheimnis, dass Sie bekennender Anhänger eines bekannten Vereins sind. Oder?
Sie dürfen diesen wunderbaren Namen Borussia Dortmund ruhig aussprechen.
Ja, das dachte ich mir schon, jetzt habe ich Ihnen das überlassen.
Vielen Dank.
Wenn Sie jetzt nochmal an die Seelsorge heute denken, Sie haben ja, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten stärker in die Seelsorge gehen, was muss sich denn insgesamt da ändern? Also wo muss Kirche auch noch was lernen?
Zuerst in der Bereitschaft zuzuhören. Wir sind in vielen Teilen immer noch eine Kirche, die Neigung in sich verspürt, den Leuten sagen zu müssen, wie sie zu leben haben. Und wenn man sich anschaut, wie Jesus den Menschen begegnet ist, zum Beispiel denen, die er geheilt hat, zum Beispiel der blinde Bettler Bartimäus, dann geht er eben nicht hin und sagt, so, ich weiß, was du brauchst, deine Sehnerven müssen geheilt werden, ich lege die Hände auf und gehe weiter, sondern er fragt ihn zuerst, was willst du, dass ich dir tun soll? Und vielleicht wäre es was ganz anderes gewesen, als dass sein Augenlicht wiederkommt. Vielleicht hat er eine ganz andere Not gehabt. Und dann eben auch am Ende zu sagen, dein Glaube ist es, der dir geholfen hat. Wir brauchen, glaube ich, eine Seelsorge und ein Auftreten als Kirche, das den Menschen viel mehr zutraut. Häufig steckt in manchem Auftreten der Kirche ein Misstrauen, dass die Menschen, wenn man es ihnen allein überlässt, die Dinge falsch machen. Und das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist auch bei Menschen, die ganz weit von der Kirche als Institution entfernt sind, dass sie wunderbare Gaben in sich tragen, dass sie tolle Dinge machen und daran anzuknüpfen. Das finde ich wichtig. Also von diesem Podest herunterzusteigen, weil nur so ein Dialog wirklich in Augenhöhe stattfinden kann. Und ich glaube, wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir auch das Vertrauen der Menschen nicht zurückgewinnen. Denn ich glaube, an vielen Stellen wird unterschätzt, wie groß der Vertrauensbruch auch ist. Mhm. Und das ist auch meine Hoffnung und mein Anliegen, eben an einer Kirche mitzuarbeiten und Erfahrungen einzuspeisen, die ich zum Beispiel auch in Nordsyrien gemacht habe. In Nordsyrien dort ist es so, dass in jeder gesellschaftlichen Institution eine Frau und ein Mann in der Leitung sind. Und das im Mittleren Osten, wo wirklich das Patriarchat noch ganz andere Kraft hat als bei uns. Und wenn das im Mittleren Osten möglich ist, dann muss es auch in irgendeiner Weise in der Kirche möglich sein. Und da vor Ort auch daran mitzuwirken, ein solches Modell vor Ort wirklich auch voranzubringen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir wichtig ist.
Das gilt dann im Kleinen wie im Großen. Also ich meine, die katholische Kirche steht natürlich vor sehr großen Herausforderungen. Das wissen Sie selbst, Sie haben in Ihrer Funktion als stellvertretender Generalvikar viele Gespräche beispielsweise mit Betroffenen von sexuellem Missbrauch durch Geistliche geführt. Und das ist nur ein Thema, was die Kirche sicherlich noch lange beschäftigen wird. Jetzt haben Sie selber gesagt, was sich ändern muss aus Ihrer Sicht. Wie gehen Sie da dann auch als Pfarrer mit um, mit diesen Herausforderungen der Seelsorge?
Also ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, in der Seelsorge und im Pfarreileben diese Sensibilität auch für Grenzüberschreitungen und für Gefahrenpunkte zu haben, wie wir sie dann versuchen, auch im institutionellen Schutzkonzept zum Beispiel auch aufzudecken. Aber was ich noch wichtiger finde, ist eben die positive Kraft, überall wo es geschlossene Systeme gibt, nicht nur im Bereich der sexualisierten Gewalt, Grenzüberschreitungen und Verbrechen möglich, sondern da geraten die Menschen einfach aus dem Blick und werden zum Instrument im Grunde genommen dessen, was ich ihnen vermitteln will. Und das habe ich eben auch in Nordsyrien erlebt, dort wo Frauen und Männer gemeinsam in der Leitung sind, da weitet sich einfach der Blick. Und genau darum geht es in der Kirche und in den Pfarreien. Es geht eben nicht um die Frage, wer darf was und wer darf was nicht, sondern es geht darum, eine positive Idee von Kirche und von erneuerter Kirche zu entwickeln. Und ich glaube, ohne einen solchen Systemwechsel bekommen wir das Vertrauen der Menschen nicht zurück. Aber das ist für mich nicht der erste Punkt, sondern wird das Evangelium auch unvollständig gelebt. Und das genau konkret zu tun und in der Pfarrei vielleicht etwas zu verwirklichen, gemeinsam mit den Menschen, was ich mir für die ganze Kirche auch wünsche, ist so etwas, was mich auf die neue Stelle hin schon motiviert.
Mhm. Systemwechsel, sehen Sie da eine Perspektive, dass sich da in der katholischen Kirche bald was ändert?
Tja, das ist jetzt eine gute Frage.
Die Abschlussfrage.
Da schwanke ich ehrlich gesagt auch manchmal zwischen Hoffnung und Resignation. Ich habe darauf auch keine vollständige Antwort. Ich glaube, dass der synodale Weg jetzt nochmal eine Chance ist, die wir als Kirche haben, aber die darf auch nicht ungenutzt verstreichen. Und auch im synodalen Prozess darf sich nicht wieder abbilden, wir reden mal gemeinsam drüber und am Ende entscheidet eine Gruppe, was davon umgesetzt wird oder nicht. Aber ich hoffe eben, dass das allen Beteiligten auch klar ist, dass das wichtig ist und dass es nicht ein Gerangel um Einzelpunkte geht, sondern wirklich der Blick auf eine neue, freiere und erweiterte Kirche, die ja eben nichts von ihrem Kern aufgeben muss. Und der Kern ist genau diese frohmachende Botschaft ist das Evangelium. Und Bischof Franz Josef Overbeck ist mal nach dem Markenkern, dem unaufgebbaren Kern der Kirche gefragt worden. Und er hat gesagt, das sind zwei Dinge, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das die Ausgangsbasis auch dieses synodalen Prozesses ist, das, was wir bewahren müssen, dann kann man optimistisch sein.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie genau das als Seelsorger, also daran mitarbeiten können, dass Ihnen das gelingt. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank Ihnen.
Ann-Christine Lademann war das im Gespräch mit unserem scheidenden, stellvertretenden Generalvikar Dr. Jochen Reidegeld. Ja, und das war auch schon unsere Episode 3 des Podcasts »Kannst du glauben?« Danke, dass Sie bisher zugehört haben. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen besinnlichen Advent, dass auch neben der Hektik, dem Kaufen, den Weihnachtsmärkten und den Glühweinen vielleicht noch der eine oder andere kleine Moment da ist, wo Sie ein Kerzchen anzünden, wo Sie sich ein Konzert anhören, wo Sie bei einem offenen Singen dabei sind oder einfach in der Kirche sitzen. Auf jeden Fall eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.